ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da ist es heute zähe Aufklärung. Versagt der Staat beim Cum-Ex-Skandal? Ich bin Michael Riesel. Es geht um dubiose Aktiendeals und Steuertricks, um Banker, Berater, Investoren, die den deutschen Staat um 10 Milliarden Euro betrogen haben, mindestens. Und es geht darum, wie dieser Skandal, der größte Steuerraub der deutschen Geschichte, aufgearbeitet wird. Die Bilanz nach 12 Jahren Ermittlungsarbeit in Sachen Cum-Ex, tausende Beschuldigte, aber nur wenigen wird der Prozess gemacht. In vielen Fällen, so befürchten Experten, könnte es laufen wie bei Christian Olearius, dem Ex-Chef der Hamburger Warburg Bank. Das Verfahren gegen den 82-Jährigen wurde vor kurzem eingestellt aus Gesundheitsgründen. Die Aufarbeitung, sie dauert, versandet, frustriert. Anfang des Jahres hat die Chefermittlerin in Sachen Cum-Ex, die Kölner Staatsanwältin Anne Prohilker, ihren Job hingeschmissen. Was läuft da schief? Ist der Staat so hilflos, wie er wirkt? Und was muss sich ändern? Darum soll es gehen in diesem Forum bei SWR Kultur. Oliver Schröm arbeitet als investigativer Journalist für das Magazin Stern. Für seine Recherchen zum Cum-Ex-Skandal wurde er mehrfach ausgezeichnet. Herr Schröm, 12 Jahre Ermittlungen, mehr als 1700 Verdächtige allein in Nordrhein-Westfalen und gerade mal in 1% der Fälle ist es bisher zu einer Anklage gekommen. Versagt der Staat bei der Aufklärung des Cum-Ex-Skandals?
Nee, es tut er nicht. Das ist immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich würde sagen, es ist halb voll, zumindest im internationalen Vergleich. Wir haben 2018, damals war ich noch bei Korrektiv, eine große internationale Recherche gemacht und festgestellt, dass nicht nur Deutschland Opfer von Cum-Ex-Gaunern war, sondern halb Europa. Aber der Rest von Europa hat erst durch unsere Veröffentlichung erfahren, dass sie ausgeraubt wurden, und zwar in Milliardenhöhe. Und wenn man jetzt ins europäische Ausland schaut, gibt es Dänemark, Belgien, da hat jetzt so langsam die juristische Aufarbeitung begonnen. Also dass man in Deutschland weit, weit vorne. Es gibt hier auch schon die ersten Verurteilungen, die ersten Cum-Ex-Gauner sitzen im Gefängnis, sind rechtskräftig verurteilt zu langjährigen Gefängnisstrafen. Es gab schon mal eine parlamentarische Aufarbeitung 2017, momentan läuft in Hamburg ein Untersuchungsausschuss. Also hier tut sich was. Die Justiz, die Mühlen mahlen halt langsam, aber sie mahlen. Und man darf eins nicht vergessen, jeder Fall ist ein Riesenkomplex. Das sind ja wirklich gigantische Wirtschaftsverbrechen. Und jeder Fall sind vielleicht Tonnen von Unterlagen, die abgearbeitet werden müssen. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Aber die passiert ja nicht nur in Köln bei der dortigen Staatsanwaltschaft, sondern auch parallel in Frankfurt. Auch da gibt es bereits die ersten Verurteilungen. Wer noch ein bisschen hinterherhinkt, ist Stuttgart und München. Auch da gibt es Fälle, aber da kommen die Staatsanwaltschaften bisher nicht so richtig zu Potte.
Ja, Sie sagen, Stuttgart hinkt hinterher. Jetzt hat das Finanzministerium in Baden-Württemberg aber vor kurzem verkündet, man habe im Zuge der Cum-Ex-Ermittlungen 603 Millionen Euro an Steuerrückzahlungen eingetrieben. Damit seien die zurückgeforderten Beträge zu 98% beglichen. Das klingt nach einer Erfolgsmeldung.
Ja, mir fällt da ein bisschen der Glaube, weil ich glaube, Baden-Württemberg würde im Untersuchungsausschuss auch ganz gut zu Gesicht stehen, weil einer der Haupttäter in Baden-Württemberg war ausgerechnet die Landesbank. Und da könnte man ruhig mal ein bisschen genauer hinschauen. Das ist überhaupt, wenn ich jetzt gleich ins Detail springen darf, also beschuldigt und angeklagt sind ja hauptsächlich Bankunternehmen oder Banker von privaten Instituten. Aber was halt wirklich das Makabre ist, dass auch diverse Landesbanken sich dieser Steuertricks bedient haben. Und das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, dass Landesbanken die Staatskasse mit ausgeraubt haben. Also bizarrer geht's gar nicht. Aber das ist halt auch Cum-Ex.
Von einer Mammutaufgabe spricht Herr Schröm. Professorin Dr. Christine Osterloh-Konrad hat den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht sowie Rechtsphilosophie an der Universität Tübingen. Frau Osterloh-Konrad, ein Cum-Ex-Fall, der vor Gericht gelandet ist, ist der von Christian Olearius, Ex-Chef der Hamburger Warburg Bank. Der Vorwurf, schwere Steuerhinterziehung in 15 Fällen und ein Gesamtschaden von rund 280 Millionen Euro. Aber das Verfahren wird eingestellt. Olearius ist zu krank. Können Sie verstehen, wenn Leute, die das hören, empört sind, vielleicht sogar den Glauben an den Rechtsstaat verlieren?
Ich kann es nur partiell verstehen. Diese Reaktion, weil Natürlich entzieht sich meiner konkreten Kenntnis, wie es um den Gesundheitszustand von Herrn Olearius bestellt ist. Aber Herr Olearius ist 82 und wenn er gesundheitlich angeschlagen ist, kommt Verhandlungsunfähigkeit im prozessualen Sinne durchaus in Betracht. Und dann ist die richtige Reaktion des Rechtsstaates, sich da zurückzuziehen. Das ist völlig korrekt. Das wird in anderen Fällen auch so gehandhabt. Deswegen für mich fehlen an der Stelle die Anzeichen dafür, dass es sich um eine Entscheidung handelt, die mit der Position des Angeklagten zu tun haben sollte oder ähnliches. Also die Entscheidung selber ist völlig regelkonform. Zu den zugrunde liegenden Tatsachen kann ich naturgemäß nicht sagen, ist aber nicht unplausibel. Und ich würde sagen, dass man aus diesem Fall jetzt nicht ziehen könnte, dass die Justiz da generell eine Beißhemmung gegenüber den Großen hätte oder so, wenn man so einen konkrete Problematik wie Verhandlungsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen hat. Aber ich kann natürlich die optische Wirkung verstehen, aber da muss man eben schon genauer hinschauen auf den konkreten Fall und schauen, woran liegt es denn jetzt wirklich genau und ist das plausibel?
Ja, und trotzdem wird genau jener Vorwurf, den Sie formuliert haben, gemacht. Frage an Yannick Schwarz. Er arbeitet beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, außerdem für die Linkspartei im schon erwähnten Cum-Ex-Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft. Herr Schwarz, weil Olearius trotz der Vorwürfe gegen ihn straffrei davonkommen soll, macht jetzt das böse Wort von der Klassenjustiz die Runde zurecht?
Ja, ich würde es auf jeden Fall nicht an dem einen Fall festmachen. Ich glaube, da hat meine Vorrednerin schon recht. Wenn Herr Olearius eben krank ist, und das ist gutachterlicher so bestätigt, dann können wir in dem Fall nicht hingehen und sagen, dieser Mensch ist nicht verurteilt worden, weil wir eine Zweiklassenjustiz in Deutschland haben. Ob wir eine haben oder nicht, ist dann eine andere Frage. Und da würde ich sagen, da sagen Experten seit Jahren, dass es auf jeden Fall so ist. Das höre ich auch immer intern, wenn ich mit zum Beispiel SteuerfahnderInnen reden, die eben riesen Unterschiede sehen, je nachdem, was so der Kontostand ihres Gegenüber sagt. Ja, also auch bei Herrn Olearius sehen wir ja durchaus Aspekte, die diese Zweiklassenjustiz ausmachen. Er hatte, glaube ich, 4 Verteidiger, extrem hochbezahlte Menschen da im Hintergrund. Er war wahrscheinlich der am teuersten verteidigte Cum-Ex-Angeklagte bisher und er ist der Einzige, der ohne Verurteilung davongekommen ist. Natürlich wirkt das schwer so, aber ja, ich würde auch sagen, also der Fall Olearius ist jetzt auf jeden Fall nicht das Prime Example dafür, dass wir eine Zweiklassenjustiz haben. Mhm.
Frau Usserloh-Konrad, auch Anne Borhilker, die ehemalige Chefermittlerin in Sachen Cum-Ex, die hat zu ihrem Abschied in einem Interview gesagt, Zitat, die Großen hängt man, die Kleinen lässt man laufen. Den Satz aus dem Mund einer Ex-Staatsanwältin, das lässt doch aufhorchen, oder?
Ja, das kann man in der Tat so sehen und ich würde auch sagen, insofern kann ich auch gut anknüpfen an meinen Vorredner, ich würde auch sagen, dass es da Probleme gibt, die eben nicht im konkreten Fall Olearius gut sichtbar sind, aber ganz generelle Probleme, die auch Frau Borhilker sicherlich in ihrer Tätigkeit zur Frustration getrieben haben. Insofern glaube ich, dass an dem Satz, das ist nicht pauschal richtig, nicht in jedem Fall, wir kennen alle gute Beispiele, wo auch die Großen durch die Strafverfolgungsbehörden ordentlich gelitten haben und auch Verurteilungen rausgekommen sind in verschiedensten Fällen. Aber das generelle Problem, das in diesem Zitat angesprochen ist, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Das hat verschiedene Ursachen. Eine wesentliche Ursache ist natürlich die Komplexität gerade dieser Form der strafbaren Verhaltensweisen, dass da Anreize bestehen, sich möglicherweise eher auch Fällen zuzuwenden, die etwas leichter abzuhandeln sind, dann die chronisch beklagte geringe Personaldecke der Justiz und der Staatsanwaltschaften, dann Schwierigkeiten in der Informationsbeschaffung, Schwierigkeiten in der Kooperation von Behörden. Da gibt es einen ganzen Strauß von Dingen, die im Ergebnis diesen Eindruck entstehen lassen können. Und gerade wenn das so eine Insiderin sagt und dann auch dadurch motiviert die Position wechselt, um woanders segensreicher tätig zu werden, dann ist das natürlich schon dramatisch. Hm.
Herr Schröm, Borhilker spricht von dem Grundproblem, dass Täter mit viel Geld und Einfluss auf eine schwache Justiz treffen, die dem nicht Herr werden kann. Haben Sie das bei Ihren Recherchen ähnlich erlebt?
Jein, also ich möchte jetzt auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Man kann nur verurteilen, was angeklagt ist. Und es gab eine Reihe von Anklagen der Kölner Staatsanwaltschaft und auch der Staatsanwaltschaft in Frankfurt. Und alle haben zu Verurteilungen geführt, mit Ausnahme Christian Olearius. Jetzt muss man aber auch nochmal deutlich machen, es war eine ganze Reihe Manager und auch die rechte Hand von Christian Olearius angeklagt. Die sind alle auch verurteilt worden. Da sitzen auch zwei bereits im Gefängnis. Die Warburg Bank, die zu weiten Teilen Christian Olearus gehört, wurde dazu verdonnert, den Schaden zurückzuzahlen, über 230 Millionen. Und Christian Olearus ist also der einzige bislang, der angeklagt war, der insoweit ungeschoren davon kam, weil der Prozess nicht zu Ende geführt werden konnte. Also von daher sehe ich jetzt nicht so das große Drama. Also ich warte natürlich auch, dass noch weitere Personen und Topmanager angeklagt werden. Aber da muss halt die Staatsanwaltschaft jetzt dann auch liefern. Weil nur wenn es Anklagen gibt, kann es zu Prozesse kommen. Und das Gericht steht ja Gewehr bei Fuß. In Bonn wurde extra ein Gebäude gebaut, in Siegburg. Ich glaube, das wird demnächst eingeweiht. Wurden mehrere Gerichtskammern installiert, um diesen Anklagen Herr zu werden. Aber die sind halt bisher auch nicht eingetrudelt. Also das muss man auch noch mal deutlich machen. Ich kann aber Frau Brohiger sehr gut verstehen, weil sie hat sich auch noch auf ein anderes Feld begeben, und zwar das der Politik. Sie hat wenige Tage nach der Bundestagswahl in Hamburg durchsucht. Bei der Finanzbehörde, also im Stadtstaat Hamburg, ist es sowas wie das Finanzministerium. Und es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass eine Staatsanwaltschaft in ein Ministerium einmarschiert. Da wurden Tonnen von Material beschlagnahmt, Beschuldigte, unter anderem eine Finanzbeamtin, aber auch eine Reihe von SPD-Politikern. Und diese Verfahren, die hängen, und da ist ein wahnsinniger Druck von Seiten der Politik. Auch gab es immer wieder Anzeigen, da reden wir ja vielleicht später nochmal drüber, gegen Olaf Scholz, es geht um dessen Verwicklung. Da durfte nicht ermittelt werden und wurde auch nicht ermittelt, obwohl es interessante Einstellungsbeschlüsse oder Äußerungen gibt. Also da ist ein enormer Druck drauf. Die klassischen Ermittlungen laufen, und da muss man jetzt einfach zuwarten, bis die nächsten Anklagen kommen.
Mhm. Außerdem, Frau Osterloh, Konrad, wenn man das Ganze mal aus der Sicht der Staatsanwaltschaft betrachtet, also dass es unter den Ermittlern zu wenig Finanzspezialisten gibt und dass sich die Gegenseite hinter einer Wagenburg aus Anwälten verschanzt, das war ja zu erwarten, das war ja klar. Wäre es deshalb nicht strategisch klüger gewesen, wie das die Wirtschaftswoche zum Beispiel vorschlägt, sich bei der Aufklärung von vornherein auf die mutmaßlichen Haupttäter zu konzentrieren und nicht Tausende ins Visier zu nehmen? Also hat man sich da auf gewisse Weise auch verzettelt?
Das kann ich so pauschal gar nicht mit Ja beantworten. Ich halte Legalitätsprinzip für richtig. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet zu ermitteln und tätig zu werden, wenn Straftaten ihr zur Kenntnis gelangen. Und insoweit hätte ich auch Schwierigkeiten zu befürworten, dass man aus irgendwelchen anderweitigen Erwägungen sich von vornherein konzentriert auf ganz wenige Fälle. Insofern würde ich so nicht unterschreiben.
Herr Schwarz, was heißt das denn jetzt für diejenigen Täter, die noch nicht angeklagt wurden? Also welches Signal geht denn jetzt von diesem Olearius-Fall aus? Können die sich jetzt gelassen zurücklehnen und darauf warten, dass ihre Taten verjähren?
Es gibt ja noch, haben Sie auch schon gesagt, ja über 1000 Verfolgte. Ob die sich zurücklehnen können, würde ich sagen, kann man jetzt sehr schwer nur sagen. Natürlich ist die Einstellung des Olearius-Prozesses jetzt ein sehr böses Omen. Ich habe es gerade gesagt, man hat sich so hochgearbeitet, jetzt bis zu dem ersten Vorstand einer namhaften Bank. Und es gibt ja noch sehr viel namhaftere Banken als die Warburg Bank, die verfolgt werden, allen voran zum Beispiel die Deutsche Bank, ja, vielleicht ist also das größte deutsche Institut so. Das ist natürlich ein böses Omen, dass der erste Vorstand jetzt direkt nicht verurteilt wurde. Aber was wir bisher gesehen haben, wie auch Herr Schröm schon gesagt hat, bisher wurden alle verurteilt, die angeklagt wurden. Von Tradern über Steuerberater zu Prokuristen, also ein ganz großes Bündel. Deswegen würde ich sagen, Stand jetzt kann sich auf keinen Fall irgendjemand zurücklehnen. Aber natürlich gerade auch mit dem Abgang von Frau Breuelka und diesem Ausgang gibt es höchstwahrscheinlich Leute, die sich um einiges mehr Hoffnung machen als vorher. Mhm. Aber genau, noch nicht zu steigen.
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, ich glaube, diese, sagen wir mal, Vorbildwirkung dieses Olearius-Falles, die ist wirklich auf der Tatsachenbasis überhaupt gar nicht gegeben. Natürlich wirkt das jetzt irgendwie schwierig, möglicherweise. Aber nochmals, das ist ein Einzelfall, hat mit der Gesundheit zu tun. Das hat mit fitten Angeklagten in anderen Fällen keinerlei Zusammenhang. Und mein Eindruck ist auch, insofern würde ich da auch gerne den positiven, sagen wir mal, Feedback gegenüber der Justiz von eben zustimmen. Mein Eindruck ist, dass das durchaus ernsthaft und mit ich will nicht sagen Verfolgungseifer, aber jedenfalls ohne Beißhemmung verfolgt wird, auch durchaus gegenüber namhaften Leuten. Natürlich wird immer eine Rolle spielen, das haben Sie ja auch vorhin angesprochen, wie die Leute verteidigt sind, wie viele Verteidiger kann man sich leisten. Aber wenn man doch sieht, dass die Rechtsfragen, die eigentlich spannend waren, weitgehend auch höchstrichterlich jetzt abgeräumt sind und man auf einer relativ guten, gesicherten rechtlichen Basis da vorgehen kann, dann würde ich auch sagen, Anlass, sich zurückzulehnen, hat da keiner.
Hm. Herr Schröm, wir kommen in dieser Sendung nicht drum herum, wenigstens kurz mal zu erklären, was sich eigentlich hinter diesen Cum-Ex-Geschäften versteckt. Wollen Sie das mal kurz versuchen?
Warum muss das immer ich machen? okay, das sind Aktienkreisgeschäfte, die eigentlich wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn machen. Im Gegenteil, eigentlich würde man da sogar ein Minusgeschäft machen. Da sind Leerverkäufer zwischengeschaltet und es geht allein darum, eine Steuerrückerstattung zu generieren oder ein Anrecht auf Steuerrückerstattung, die man eigentlich nicht hat. Weil durch Trickserei entsteht der Eindruck, dass eine Aktie 2, 3, 4 Inhaber hat, was schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Das ist ganz logisch. Und all diese vermeintlichen Inhaber haben das Anrecht, sich die Kapitalertragssteuer zurückerstatten zu lassen. Oder haben sich dieses Anrecht ergaunert und dann wird hinterher das Geld geteilt. Und das ist schlicht und ergreifend Diebstahl. Ne? Man holt da Geld aus der Staatskasse, also Steuern lässt man sich zurückerstatten, die man vorher überhaupt nicht entrichtet hat. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zu Steuerverbrechen, die man sonst so kennt, dass jemand seine Steuern nicht zahlen will, das Geld in Panama, in Luxemburg oder sonst wo versteckt, was schlimm genug ist. Und ich betone es immer, dass es auch asozial ist. Aber Cum-Ex ist noch viel schlimmer, weil, wie gesagt, da holt sich jemand ganz, ganz viel Geld aus der Staatskasse, das ihm schlicht und ergreifend nicht gehört. Also Diebstahl. Ja.
Ich würde auch sagen, also Diebstahl normativ letztlich nicht, aber in der Sache durchaus richtig. Und ich würde auch gerne betonen, dass diese Differenzierung, die Sie angesprochen haben, völlig richtig ist, insoweit, als wir einen ganz großen Bereich von Grau haben in dem Bereich Steuerumgehung, wo man durchaus mit guten Gründen darüber streiten kann, ist das jetzt rechtmäßig oder muss das korrigiert werden. Aber Cum-Ex ist tatsächlich, gehört in eine andere Schublade. Denn einzusehen, dass man nicht zweimal Steuern oder mehrmals Steuern zurückbekommen hat, die man nur einmal gezahlt hat, das liegt so auf der Hand. Da kann man ernsthaft, meine ich jedenfalls, nicht der Meinung sein, dass das in Ordnung sein könnte. Also da sehe ich auch einen großen qualitativen Unterschied gegenüber vielen anderen Steuergestaltungen, gerade so im internationalen Bereich auch.
Die Frage, ob Cum-Ex jemals legal war, ist, wie Frau Osterloh-Konrad gesagt hat, völlig klar damit zu beantworten, nein, es war nie legal, wurde ja auch von Gerichten mittlerweile, also höchstrichterlich bestätigt. Das kann man nicht mehr argumentieren, würde ich sagen. Und man sieht ja auch, wenn man sich die Literatur von damals anguckt, mit der da um sich geworfen wurde, Leute, die geschrieben haben, dass Cum-Ex vielleicht doch legal sein könnte, die waren größtenteils schlicht und ergreifend bezahlt oder hatten eine sehr enge Verbindung zu den Menschen, die auch hinter den Geschäften standen. Also wurde ja auch schon jemand verurteilt wegen Gefälligkeitsgutachten zum Beispiel. Ich glaube, mit der Frage müssen wir uns nicht aufhalten. Mhm. Womit wir uns aufhalten können, ist eben die Frage, ob der Staat generell versagt hat. Dadurch, dass er schon eher in den 90er Jahren davon wusste, dass solche Geschäfte durchgeführt wurden, immer wieder Hinweise kamen, es unzählige Whistleblower gibt in dem Bereich und die Gesetzgebung immer halbgar verändert wurde, sodass man eher den Leuten, die Geschäfte gemacht haben, noch mehr Munition gegeben hat, zu sagen, ah ja, vielleicht ist es doch legal, guck doch mal hier hin, hier hat das Gesetz scheinbar eine Lücke, und dass man nie ernsthaft gesagt hat, okay, das ist eindeutig illegal, das ist unser Standpunkt als Staat und jetzt setzen wir die Justiz da drauf an, mit Taskforce vielleicht sogar arbeiten, das von Anfang an aufstellt, dann hat man es ewig laufen lassen und kommt jetzt eben in die Gefahr, dass einzelne Geschäfte vielleicht schon verjährt sind.
Ja. Und genau. Ja, Herr Schröm, wenn ich Frau Osterloh-Konrad und Herrn Schwarz richtig verstehe und wir nochmal den Blick auf die Täter werfen, dann kann sich da jetzt im Rückblick keiner damit rausreden, ja, das habe ich nicht so genau gewusst und das war mir unklar, dass das eigentlich verboten ist, was ich da tue. Wie viel kriminelle Energie steckt denn hinter diesen Cum-Ex-Geschäften?
Mehr kriminelle Energie geht gar nicht. Also ich kenne ja eine ganze Reihe von diesen Gaunern, habe mit denen Interviews geführt, oft tagelang, sowohl Deutsche, aber auch Briten, die in Dubai untergeschlupft sind. Und wenn man mit denen redet, die waren sich schon bewusst, was sie machen. Und die machen auch keinen Hehl draus. Und Sanjay Shah, einer der bekanntesten Cum-Ex-Gauner, ein Brite indischer Herkunft, der dann lange in Dubai untergetaucht war, jetzt aber ausgeliefert wurde, nach Dänemark und im Gerade-Prozess gemacht wird, sagte zu mir, ich würde es jederzeit wieder machen. Ein Insider, der die Seiten gewechselt hat und dann auch Kronzeuge bei der Staatsanwaltschaft in Köln war, sagte zu mir, natürlich wussten wir, wo das Geld herkommt. Jeder wusste das, auch die Anleger. Und es gibt wenige, die es nicht gemacht haben, und das waren meistens Personen, die Angst hatten, Reputationsschaden zu erleiden, wenn es öffentlich wird. Aber die meisten hatten keinen Skrupel, da einfach in die Staatskasse zu greifen. Also, wie es meine Vorredner schon ausgeführt haben, das war nie legal und es gab auch keine Gesetzeslücke. Das ist Framing der Gauner. Man kann es ganz einfach sagen, es war vielleicht unvorsichtig von Seiten des Staates, aber wenn ich meine Wohnungstür nicht abschließe, ist es vielleicht leichtsinnig, aber deshalb darf da niemand in die Wohnung rein und die dann ausräumen. Das wäre Diebstahl.
Würde ich auch völlig unterschreiben. Nur zur Einordnung vielleicht noch aus meiner Sicht ein paar Worte zu dem, was Sie gesagt haben. Skrupel oder nicht Skrupel. Ich kenne eine ganze Menge Kollegen aus der Beraterschaft, die das nie angefasst haben, obwohl sie wussten, dass es das gibt. Also es ist sehr abhängig von gerade auch der Firma, dem Unternehmen oder der Kanzlei, in der sie tätig sind, da spricht auch tatsächlich das Umfeld enorm. Wie gesagt, ich kenne eine Reihe Leute, die gesagt haben, hätten wir nie beraten, obwohl die viel Gestaltungsberatung machen für Unternehmen, für Einzelpersonen, aber primär für Unternehmen. Und die gesagt haben, das haben wir von Anfang an gewusst, dass das etwas ist, was wir nicht anbieten werden. Man muss allerdings sehen, dass in bestimmten Kontexten, in bestimmten beruflichen Kontexten, bestimmten Einheiten sich auch so eine Anreizspirale des immer noch clevereren Planens entwickeln kann. Ich habe vor einigen Jahren mal rechtsvergleichend zur Steuerumgehung intensiv geforscht und da gibt es ein schönes Buch zum US-amerikanischen Tax Shelter Wave und da wird schön beschrieben, wie in so Großkanzleien dann so einzelne Bedenkenträger bei bestimmten sehr aggressiven Steuergestaltungen dann im Grunde mundtot gemacht wurden, weil man so in so einem gemeinsamen Rausch war und man ist cleverer als alle anderen und man dreht da das große Ding und so. Da gibt es eine Dynamik, die ganz ungesund ist und die auch Skrupel so verschwinden lassen kann und auch einzelne Leute, die dann vielleicht noch das Ganze mit etwas mehr gesundem Menschenverstand auch ansehen, die diese Leute zum Schweigen bringt letztlich. Das ist sehr, sehr vom Umfeld abhängig.
Naja, ich meine, es ist ja schön, dass es ein paar Berater gibt, die Finger davon gelassen haben, aber den Großteil oder die Big Four waren alle involviert. Und entscheidend sind ja auch die Banken. Es gab mal einen Kronzeugen bei der Staatsanwaltschaft Köln, der wurde dann gefragt, welche Banken haben denn alle mitgemacht? Dann sagte er, fragen Sie doch umgekehrt, welche hat nicht mitgemacht? Dann ist meine Vernehmung schneller zu Ende. Es geht ja bis hin zu Kreissparkassen. Also die Skrupellosigkeit war schon in der Breite angelegt. Und sagte mal, es war glaube ich auch ein Kronzeuge, Gier frisst Hirn. So ist es einfach.
Herr Schwarz, die interessante Frage ist ja, wie ist das heute? Hat die Finanzbranche dazugelernt? Und wenn ja, was hat sie aus Cum-Ex gelernt?
Ja, also das kann man natürlich von außen nur sehr schwer beurteilen. Ich glaube, was wir hören, also aus Kreisen von Ermittlern und Frau Breuelka selber hat es ja auch kürzlich in dem Interview wieder gesagt, ist, dass selbst wenn wir auf Cum-Cum und Cum-Ex, also diese sehr verwandten Modelle schauen, die jetzt so im medialen Fokus sind, dass selbst da es Weiterentwicklungen gibt, die immer noch im Bankensektor halt Anklang finden. Und ganz generell wird es immer Gestaltungen geben, weil es eben, wie jetzt gerade auch Herr Schröm gerade dargestellt hat, einfach ein Kulturproblem gibt in der Bankenbranche, wo es darum geht, Profite, Profite, Profite und rechtliche Graubereiche stehen da erstmal an zweiter Stelle. Deswegen ist gerade auch die Aufklärung, gerade auch mit Gefängnis für eine ganze Reihe von Bankmitarbeitern, glaube ich, so wichtig, um in diese Kultur reinzugehen und das zu durchbrechen. Dass es ganz normal ist, auf Kosten des Staates Gewinne zu machen. Sogar auch in Instituten wie eben Sparkassen und Landesbanken. Also ich glaube, wir sehen in keinster Weise, dass sich in Banken die Kultur geändert hat. Aber natürlich ändert sich schon der Approach des Staates demgegenüber. Also wir sehen ja immer mehr Abwehrmaßnahmen. Es gibt zum Beispiel seit 2020 eine Sondereinheit beim BZST, beim Bundeszentralamt für Steuern, die jetzt ganz gezielt Bewegungen am Kapitalmarkt analysieren soll, auch Datenanalyse betreiben soll und halt schon eher Warnung geben soll quasi, ja. Wo da die Balance dann schlussendlich hinfällt, ist, glaube ich, unklar. Aber dass das Kulturproblem weiter besteht, steht, glaube ich, außer Frage.
Frau Ossolo-Konrad, also, die kriminellen Geschäfte gehen weiter?
Ich würde das so nicht unterschreiben. Ich habe schon Schwierigkeiten, Cum-Cum und Cum-Ex gleichzusetzen, weil Cum-Cum tatsächlich der Struktur nach anders ist und mehr in den Graubereich gehört als Cum-Ex, deutlich mehr. Ich überschaue selber die Bankenbranche nicht besonders gut, muss ich zugeben. Was ich besser überschaue, ist die Beraterbranche und auch so Steuerabteilungen in Unternehmen. Und da kann man durchaus feststellen, dass die Neigung zu sehr aggressiven Modellen in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren zurückgegangen ist, einfach auch deswegen, weil man mehr Reputationsschäden fürchtet als früher. Also wir haben ja insgesamt auch aufgrund der BEPS-Initiative der OECD, also Base Erosion and Profit Shifting, eine gemeinsame Anstrengung der Industriestaaten, die Gewinnverlagerung über die Grenze aus steuerlichen Gründen zurückzuschneiden und da tätig zu werden. Wir haben generell in dem Steuerplanungsumfeld einen gewissen Shift, der auch durchaus nachvollzogen wird. Also insofern wäre meine Einschätzung für diesen Bereich jedenfalls etwas positiver.
Herr Schröm.
Sorry, ich bin eher negativ gestimmt. Ich hatte letzte Woche versucht, einen Whistleblower dazu überzeugen, mir ein Interview zu geben. Ich kenne den Herrn seit 10 Jahren und er ist jetzt gerade auch raus aus der Bank, für die er da gearbeitet hat. Und mir ist es nicht gelungen, aber er hat sich wahnsinnig aufgeregt, dass wir immer nur über Cum-Ex reden und hat mich auch ein bisschen beschimpft. Und dann ging's mir doch weg mit diesem Thema. Ich sage, Herr Schröm, wir haben täglich irgendein Konstrukt aufgesetzt, das allein ausgelegt ist, um über Steuern Geld und Gewinne zu generieren. Das ist tägliches Business. Und selbst habe ich die Erfahrung gemacht, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, die bereits erwähnte internationale Recherche, die wir da gemacht haben, orchestriert von Korrektiv. Wir bekamen ein Market Offer damals aus Dubai, also im Jahr 2018. Offiziell war da Cum-Ex nicht mehr möglich. Wir wussten dann nicht, ob dieses Angebot, das uns da zugespielt ist, ob das einfach ein Stück Papier ist und ja, nichts wert. Und dann haben wir eine wahnsinnsaufwendige Undercover-Operation gemacht. Wir haben uns also eine Briefkastenfirma geliehen, also eine bereits existierende Briefkastenfirma, die auch im Markt, im Cum-Ex-Markt bekannt war. Wir haben einen Insider, der mitgespielt hat, der so quasi unser Vermittlungsperson spielte und hat dann mit dem Anbieter Kontakt aufgenommen. Also wenn der irgendwo angerufen hat, der Anbieter, dann meldet sich auch ein reales existierendes Family Office und man hat verhandelt und letztendlich sind wir dann undercover, haben uns als Milliardäre ausgegeben und haben den Mann in London in einer sündhaft teuren Suite getroffen und die Suite, wir haben da gemacht, was in Deutschland verboten ist, auch aus gutem Grunde, wir haben sie verwanzt und mit versteckten Kameras ausgestattet und der Mann hat uns eine Dreiviertelstunde dargelegt, wann, wo, wie Cum-Ex geht und wie er es das die letzten 2-3 Jahre gemacht hat, also Referenzen aufgezeigt und so weiter und so fort. Es ging um eine Anlage von 250 Millionen. Das Einzige, was in der ganzen Geschichte nicht stimmte, wir waren keine Milliardäre und wir hatten diese 250 Millionen nicht, aber es wäre möglich gewesen. Also der Markt ist unterwegs und macht die Geschäfte nach wie vor. Ich habe mal eine Prohöger, das ist auch schon wieder 2-3 Jahre her, interviewt, war sie noch Staatsanwältin und die hat es eigentlich ganz krass auf den Punkt gebracht. Also das Interview kann man auch heute noch nachschauen und nachhören auf der Seite von Panorama, von dem ARD-Magazin. Sie sagt, das Problem sind die Investmentbanken und letztendlich müsste man eigentlich Investmentbanken abschaffen, sagte sie damals, weil die haben nur eins im Sinn, diese Geschäfte zu machen. Und wenn ich noch eine Anekdote erzählen darf, der allererste, der verurteilt wurde in Bonn, das war ein britischer Broker, Martin S. Punkt, der war damals Mitte 30, der ist 2020 verurteilt worden. Und der gilt als einer der größten Mathematikgenies Großbritanniens. Also der hat vermutlich den Nobelpreis bekommen können, aber er hat nie als Mathematiker gearbeitet, hat Ingenieurwissenschaften studiert, hat auch nie als Ingenieur gearbeitet und hat dann auch mal erzählt, dass ein ganzer Studienjahrgang, kein einziger wurde Ingenieur, die wurden alle sofort abgeworben von Investmentbanken und er sagte, ja, mein Business bestand aus 50-60% Cum-Ex, dafür gibt es Abteilungen oder gab es Abteilungen bei uns. Mhm. Das ist die Realität am Markt und ja, so sind die unterwegs.
Mhm. Frau Ossolo-Konrad, vor dem Hintergrund, was Herr Schröm jetzt gerade gesagt hat, gesagt hat, stellt sich mir die Frage, die ich echt nicht verstehe. Warum schafft es denn der Staat nicht, solche Schlupflöcher zu schließen? Warum schiebt man denn diesen Geschäften nicht endlich einen Riegel vor?
So einfach ist das nicht. Sie müssen sich vorstellen, man hat, wenn man so ein Gesetz verabschieden soll, man hat eine sehr komplexe Realität vor sich. Man versucht, das Gesetz für die Realität irgendwie so zuzuschneiden, dass es die richtigen Rechtsfolgen dann auch auswirft. Und sobald man das Gesetz dann verabschiedet und es bekannt wird, stürzen sich eine ganze Menge gut bezahlter und sehr intelligenter Menschen darauf zu suchen, wo in diesem Gesetz die Lücken sind. Die wird es immer geben, weil die Realität so viel gestaltig ist und weil sich die Realität natürlich noch weiter verkomplizieren lässt durch komplexe Gestaltungen über die Grenze und so weiter. Also das perfekte Steuergesetz, das gibt es nicht. Und man kann die Steuergesetze aus guten Gründen, aus rechtsstaatlichen Gründen auch nicht so flexibel formulieren, dass man alles Mögliche darunter subsumieren könnte, was gar nicht drinsteht. Das geht aus guten Gründen nicht. Deswegen hat man es immer notwendigerweise mit einem ein Stück weit imperfekten Gesetz zu tun. Die Frage, wie frühzeitig man Kenntnis erlangt von wirklich auch fiskalisch hochbedeutsamen Gestaltungen, also von Strukturen, die in großem Umfang vertrieben werden, so wie Cum-Ex, das ist eine andere Frage. Die Frage, wie schnell steuert man gegen, da würde ich auch sagen, da gab es im Cum-Ex-Bereich auch wirklich Versäumnisse auf Seiten des Staates. Die machen die Gestaltung nicht weniger illegal, das ist völlig richtig, aber die gab es. Also da kann man sicherlich eine ganze Menge noch optimieren. Da wird auch eine Menge optimiert, es wird versucht zu optimieren. Aber das Grundproblem, diese Dynamik, dieses Hase-und-Igel-Spiel, das wir da sehen, dass das nicht völlig abzustellen ist, erscheint mir völlig normal, das liegt in der Natur der Sache.
Ich befürchte, wenn ich da kurz was ergänzen darf, dass es nicht nur ein juristisches Problem ist, es gab keine Gesetzeslücke bei Cum-Ex, sondern es war ein technisches Problem. Und da hinkt man einfach Lichtjahre hinterher, weil das technisch möglich war und vermutlich ähnliche Konstrukte weiter technisch möglich sind. Ich meine, wenn eine Steuerrückerstattung auf den Tisch kommt beim Finanzamt oder beim Bundeszentralamt für Steuern, so war das ja auch bei Cum-Ex, und waren ja manchmal Beträge über 50 Millionen Euro, konnte die Beamtin nicht nachschauen, ob die Steuer vorher entrichtet wurde. Das kann man sich gar nicht vorstellen in diesem digitalen Zeitalter. Man denkt, das ist ein Mausklick und dann sehe ich, dass Lieschen Müller oder Max Mustermann die Steuer bezahlt hat oder nicht bezahlt hat. Aber das ist leider nicht möglich. Ein hochrangiger Steuermann aus dem Bundesfinanzministerium hat mir das mal so erklärt, weil ich sagte, warum ändert man das nicht? Dann sagte er, ja, Herr Schröm, Steuererhebung oder Umsetzung, das ist Ländersache. Wir haben in Deutschland 5 große Rechenzentren, die unabhängig voneinander arbeiten, die nicht miteinander kompatibel sind, die total veraltet sind, also sowohl softwaremäßig wie auch hardwaremäßig, und man kommt da einfach nicht hinterher. Und ich sage, warum rüstet man da nicht auf, warum verknüpft man diese Rechenzentren nicht? Ist es so viel teurer als der Schaden, oder der jährlich durch Cum-Ex entsteht? Und dann sagt er, nee, wir reden da sicherlich über Milliardeninvestitionen, aber es würde sich lohnen. Er hat gesagt, ja, warum tut man es dann nicht? Und dann sagt er, tja, politischer Wille fehlt. Und wenn Sie jetzt in den Koalitionsvertrag reinschauen, da gibt es einen kleinen Absatz, dass man diese Art von Geschäften technisch künftig unterbinden will, mit unter Einsatz von Blockchain und was weiß der Teufel. Hin und wieder mache ich mir einen Spaß und frage da an. So viel geschehen ist jetzt halt noch nicht. Und ich meine, diese Regierung ist auch schon über drei Jahre am Ruder. Mhm.
Herr Schwarz, jetzt hat Herr Schröm gerade gesagt, der politische Wille, der fehlt. Gerhard Schick vom Vorstand im Verein Bürgerbewegung Finanzwende, dem sich jetzt auch Frau Borchilke angeschlossen hat, der sagt, unsere Steuergesetzgebung sei auch deshalb in Anführungszeichen so löchrig, weil sich die Finanzbranche mit extremer Lobbyarbeit gegen Veränderungen wehrt. Der Einfluss der Finanzlobby auf die Politik, der sei groß. Und einfach, wo das gerade verhandelt wird, diese mögliche Nähe zwischen Finanzwelt und Politik, das ist ein interessanter Fall, nämlich der von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der war von 2011 bis 2018 erster Bürgermeister in Hamburg. Wie ist Olaf Scholz in die Cum-Ex-Affäre verstrickt?
Okay, also ich glaube, es sind zwei Aspekte, die wir hier haben. Also einmal das Problem des Lobbyismus auf die Gesetzgebung. Das sehen wir natürlich auch in Cum-Ex, also eine gewichtige Gesetzesbegründung. 2007 war das, war quasi geschrieben vom Bankenverband und von jemandem, der Geld vom Bankenverband erhalten hat und im Ministerium gearbeitet hat. Der hat die dann 1:1 quasi als offizielle Gesetzesbegründung dann genutzt. Das sind natürlich Sachen, die sind absoluter Skandal. Ja? Und da sehen wir in der Tat Lobbyismus sehr stark. Wenn wir jetzt auf Olaf Scholz gucken, glaube ich, geht es weniger um Lobbyismus als um den Einzelfall von einer Hand wäscht die andere. Wie ist Olaf Scholz eingebunden? Also wir haben ja über den Fall Warburg schon gesprochen. In Hamburg, wo die Warburg Bank sich im Eigengeschäft sehr viel Kapitalertragssteuer hat illegalerweise erstatten lassen, die sie vorher nie gezahlt hatte. Da reden wir um ungefähr 175 Millionen Euro. Und die Steuerverwaltung in Hamburg, denen waren diese Fälle aufgefallen. Also nicht zuletzt dadurch, weil die Staatsanwaltschaft Köln da durchsucht hatte. Die war schon vorher auf der Spur und hat die Steuerverwaltung dann darauf aufmerksam gemacht, wo hier sind diese großen Geschäfte. Die hat sich das angeguckt und dann ist in der Bank mit Verlaub der Arsch auf Grundeis gegangen und man hat sich bemüht, irgendwie zu verhindern, dass dieses Geld tatsächlich zurückgefordert wird. Und in diesem Versuch, das zu verhindern, gab es ganz enge Kontakte von der Bank einmal in die Behörden. Also Herr Schröm hat es schon angesprochen, es wird unter anderem auch ermittelt gegen eine Finanzbeamtin aus Hamburg. Aber die Bank hat eben auch sich direkt an den damaligen ersten Bürgermeister in Hamburg gewandt, Olaf Scholz, und der schon angesprochene Olearius, Miteigentümer der Bank, Aufsichtsratsvorsitzender und so weiter, also ganz hohes Tier in der Bank, hat sich dreimal in zwei wichtigen Jahren, im Jahr 2016 und im Jahr 2017, mit Herrn Scholz getroffen. Und nachdem er sich mit Herrn Scholz getroffen hatte, kurz danach kam es eben dazu, dass die Steuerverwaltung gesagt hat, okay, wir fordern das in der Tat nicht zurück, sondern wir lassen diese Geschäfte in die Verjährung laufen. Das war 2016. 2017 wollte man dasselbe versuchen, aber da hat sich das Bundesministerium der Finanzen eingeschaltet und gesagt, wenn wir den Fall hier so von außen richtig beurteilen, macht ihr da absoluten Quatsch in Hamburg und es gibt absolute Grundlage, das Geld zurückzufordern und nicht in die Verjährung laufen zu lassen. Und nur wegen dieser Intervention von außen, diese Weisung, die dann kam vom Bundesministerium, hat man dann nochmal 43 Millionen, die im Jahr 2017 verjährt wären, zurückgefordert. Also Olaf Scholz, sehr auf Seiten der Banken, hat sich getroffen mit Vertretern der Bank und danach ist eben dazu gekommen, dass die Steuerverwaltung nicht zurückfordern wollte.
Und trotzdem, Herr Schröm, die Frage, die ja auch im Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft geklärt werden soll, ist ja, ob Scholz direkt politischen Einfluss genommen hat auf die Finanzverwaltung, auf die Steuerentscheidung im Fall Warburg. Scholz selbst beruft sich auf Erinnerungslücken und Dokumente, die belegen, dass Scholz da die Finger im Spiel hatte, die gibt es nicht, oder?
Jein. Es geht eigentlich darum, wie definiert man politischen Einfluss? Fakt ist, der Herr Schwarz hat es gerade ausgeführt, Bank wird erwischt bei Cum-Ex, soll zurückzahlen, will nicht zurückzahlen, trifft sich mit dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz. Der hört sich das an, also die reden hier nicht über den Sound in der Elbphilharmonie oder die Elbvertiefung. Nein, sie reden über ein Steuerstrafverfahren, das damals bereits lief. Allein das ist schon ein Skandal, dass sich ein Ministerpräsident, nichts anderes ist, ein Bürgermeister im Stadtstaat, sich mit einem mutmaßlichen Steuergauner zusammensetzt und dessen Klagen sich anhört. Dann hat Olaf Scholz nicht nur zugehört, sondern hat proaktiv dann Herrn Olearius auch nochmal angerufen und gesagt, na, diese Papiere, die Sie mir beim letzten Treffen übergeben haben, bitte schicken Sie die doch einfach zum Finanzsenator. Das hat dann Herr Olearius auch sofort gemacht. Das war damals Peter Tschentscher, der heutige Bürgermeister in Hamburg. Da gibt es auch Papiere, wie das eingegangen ist. Peter Tschentscher hat mit grüner Tinte draufgeschrieben, haltet mich bitte auf dem Laufenden. Und ein paar Tage später haben sich dann halt die Steuerrückforderungen an die Warburg Bank in Luft aufgelöst. Ist es jetzt politische Einflussnahme, wenn sich ein Bürgermeister mit einem mutmaßlichen Cum-Ex-Gauner zusammensetzt, dem noch Ratschläge gibt? Kann jeder für sich entscheiden.
Mhm. Trotzdem, Frau Osterloh-Konrad, es sind Indizien, Beweise gibt es bisher noch nicht. Die Vorwürfe gegen Olaf Scholz, sie stehen im Raum. Allein dieser Verdacht, das wäre meine Frage, ist der nicht schon fatal, weil er eben den Eindruck nährt, unter den Eliten, da gibt es diese Netzwerke, da gibt es diesen Filz?
Der Verdacht ist natürlich schon problematisch. Allein aufgrund eines Verdachtes kann man natürlich keine konkreten Folgerungen ableiten. Aber mein Eindruck ist auch, dass die Indizien eine deutliche Sprache sprechen. Der Verdacht selber ist natürlich ganz generell für Leute in dieser Position ein Problem oder sollte es sein. Und deswegen sollte man auch, und das gilt ganz unabhängig, würde ich sagen, davon, ob man jetzt konkret sagt, die Einflussnahme war skandalös, direkt oder indirekt oder wie auch immer. Es gilt, dass man, gerade wenn man in so einer herausgehobenen, politisch wichtigen Position sich befindet, eben sehr aufpassen muss, wenn man in dieser Weise oder mit diesen Anliegen konfrontiert wird und sich auch sehr zurückhalten sollte. Und das ist sicherlich schwierig, wenn man, und da sind wir jetzt bei Ihrer Frage mit den Eliten und wie sie sich untereinander kennen, das ist sicherlich dann schwierig, wenn man sich schon lange kennt und man trifft sich auf irgendwelchen hochrangigen Veranstaltungen und so und dann kommt so eine Geschichte auf, dann ist es bestimmt schwierig, sich dann zurückzuziehen. Aber das ist natürlich das, was notwendig ist an der Stelle.
Jetzt wäre meine Frage zum Schluss, wenn wir auf dem Standpunkt stehen, so etwas wie Cum-Ex, das sollte sich eigentlich, wenn möglich, nicht wiederholen. Dann ist ja die Frage, wie geht man davor? Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, Frau Konrad Osterloh, dann ist gegen diese kreative Steuergestaltung im Grunde kein Kraut gewachsen. Das Hase- und Igelspiel, das wird der Staat immer verlieren. Deshalb meine Frage wäre in die Runde, was also tun?
Also ich glaube, dass er das immer verlieren wird, hat Frau Osterloh-Konrad nicht gesagt. Sie hat gesagt, dass es immer zu Steuergestaltungen kommen wird und wie man dann als Staat damit umgeht, wie schnell man den Riegel vorschiebt, wie schnell man die aufklärt, das ist die Frage. Und da ist auf jeden Fall nicht Hopfen und Malz verloren, sondern das ist eine Aufgabe, eben an den Staat bessere Strukturen zu schaffen.
Was heißt das konkret?
Ja, ich glaube, also der größte Punkt, der jetzt hier auch schon mehrfach durchgeklungen ist, ist, dass der Staat einfach wieder Waffengleichheit herstellen muss mit wem auch immer da auf der anderen Seite findet, ne? Also kriminelle Steuerberater, Leute aus der Bankenbranche und so weiter und so fort. Also wir haben sowohl in der Staatsanwaltschaft Personalmangel in der Justiz, aber eben auch in der Steuerverwaltung, gerade bei der Steuerfahndung, bei Betriebsprüfungen, die eben dann die neueste Steuergestaltung vorgelegt bekommen und entscheiden müssen. Ist mir das jetzt zu hoch? Blicke ich da überhaupt durch? Habe ich überhaupt die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen? Da sehen wir, dass also teilweise absurde Zustände in Deutschland herrschen. Also in einer Anfrage, die wir kürzlich vom Netzwerk Steuergerechtigkeit bearbeitet haben, sehen wir, dass der Personalbedarf noch nicht mal zu 50% gedeckt war in der Betriebsprüfung in Bremen zum Beispiel.
Dazu kommt ja der Generalistenansatz, den wir in Justiz und Staatsanwaltschaft so im Ausgangspunkt fahren. Wir haben natürlich inzwischen spezialisierte Einheiten und das ist auch gut so. Aber der Grundansatz ist in vielen Bereichen in Deutschland, in vielen Bundesländern ein Generalistenansatz. Das habe ich persönlich mal in meinem Bekanntenkreis auch gesehen, dass eine frühere Kollegin von mir, ich war kurz in der Praxis tätig nach meinem zweiten Examen, da hatte ich eine Kollegin, die hat Wirtschaftsstrafrecht gemacht auf Strafverteidigerseite, die ist dann zum Staat gewechselt und die wurde dann eine Weile in der Staatsanwaltschaft ein paar Jahre lang in der allgemeinen Abteilung eingesetzt. Das ist eine Katastrophe, weil man jemanden hat mit einem enormen Sachverstand in dem Bereich, die war mit Bilanzstraftaten beschäftigt, nicht mit Steuerstraftaten, aber das ist ja ähnlich kompliziert. Da hätte man sich als Staat sagen müssen, die setze ich irgendwo ein, wo sie das ausfahren kann, was sie hier an Kenntnissen hat. Und das hat nicht funktioniert. An solchen Stellen kann man ansetzen. Man kann ansetzen bei den technischen Gegebenheiten. Darüber haben wir schon gesprochen. Man kann auch, jetzt komme ich zu meinem eigenen Beruf, man kann in der Ausbildung von Juristen natürlich den Leuten versuchen beizubringen, dass das, was wir hier machen, nicht nur ein dogmatisches, künstlerisches Glasperlenspiel ist, wo es darum geht, möglichst geschickt mit Vorschriften umzugehen, sondern dass das letztlich einen ethischen Hintergrund hat. Auch das ist ein Element. Also es gibt so ein Strauß von Dingen, in denen man Verbesserungen erreichen kann.
Herr Schröm, seit 2026 soll ja wohl eine neue Finanzbehörde auf Bundesebene an den Start gehen, ausgehend von einer Idee von Finanzminister Christian Lindner. Was versprechen Sie sich davon?
Relativ wenig. Da geht es um klassische Finanzkriminalität, aber weniger um Steuern. Und das, was er aufsetzen will, das wird bereits jetzt schon im Bundeskriminalamt gemacht, sondern sie brauchen eigentlich ein Steuer-FBI. Da müsste man rangehen. Was mir ein bisschen Mut macht, also bei allem Verdruss, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit über 10 Jahren mit Cum-Ex und ich mich daran erinnere, wie das angefangen hat und wie die Leute heute drüber reden, dass wir jetzt drüber reden. Also es ist ein ganz anderes Bewusstsein entstanden. Mittlerweile ist es, glaube ich, bei den Menschen angekommen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr ein großes Thema wird im Wahlkampf. Vielleicht bewegt sich dann auch was.
Dann nehmen wir diesen optimistischen Ausblick als Schlusswort in diesem SWR-Forum. Zähe Aufklärung versagt der Staat beim Cum-Ex-Skandal. Das war heute unser Thema und mit dabei waren der Journalist Oliver Schröm, Yannick Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und von der Universität Tübingen die Rechtswissenschaftlerin Christine Osterloh-Konrad. Mein Name ist Michael Ries. Interesse. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.